Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Hallo, wie schön, ihr hört zu beim frischen Podcast vom Update am Mittwoch, den 16. Oktober. Und auch heute navigieren wir euch wieder durch den Tag im Update. Wir gucken, welche Themen sind wichtig, über was solltet ihr mehr wissen. Dazu gehört heute der Blick in die USA, ein Land, das ja mehrere Rollen innehat, also einmal Weltmacht und einmal Weltpolizei. Und auf das letzte Ding, also Weltpolizei, hat Donald Trump im Moment nicht mehr so richtig Bock. Aber geht denn das eine ohne das andere eigentlich? Also kann man Weltmacht sein und auf den Job als Weltpolizei verzichten? Wir haben uns mal eine Einschätzung geholt vom Politikwissenschaftler Thomas Jäger von der Uni Köln.
Und damit bleiben die USA Weltmacht, sie bleiben nur nicht mehr Führungsmacht.
Ah, das kommt also auch noch dazu. Thomas Jäger wird das noch weiter ausführen und erklären, was das noch mit Trumps Außenpolitik auch zu tun hat. Und dann möchten wir euch an dieser Stelle auch noch diese Schnuckis vorstellen. Ja, ich weiß, es könnte auch ein Porno sein oder so, ist es aber nicht, versprochen. Das sind Geräusche, die Faultiere machen, Babyfaultiere. Und wenn die in freier Wildbahn leben, dann werden die so ungefähr, ja, irgendwas zwischen 15 und 30 Jahre alt. Survival of the fittest. Ihr kennt das. Und im Zoo in Halle, da gibt es ein Faultier, die Paula. Die hat das Alter von 50 weit überschritten. Das ist Rekord. Wie sie das geschafft hat und welche Tiere eigentlich noch älter werden können als die Paula, das alles in dieser halben Stunde. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Schülerinnen und Schüler fordern bei den Fridays for Future-Demos ja seit Monaten schon einen besseren Klimaschutz. Auch deutsche Politiker haben ja lange darüber diskutiert. Und jetzt ist es dann soweit, die ersten Gesetze kommen. Die Bundesregierung hat erste Maßnahmen aus dem Klimapaket beschlossen. Und den Anfang macht ein Gesetzentwurf zum Steuerrecht, und zwar von Finanzminister Olaf Scholz. Deutschlandfunk-Nova-Reporter Vassili Golot hat sich für uns da ein bisschen reingenördet. Vassili, was hat die Bundesregierung vor?
Sie will, dass wir unser Reiseverhalten ändern. Es gibt ja theoretisch kaum jemanden, der sagt, Klimaschutz ist mir egal. Wenn es darum geht, das eigene Verhalten zu ändern, kommt aber bei vielen nicht so viel. In diesem Jahr sind mehr Menschen in den Flieger gestiegen als 2018. Das haben die Kollegen der Rheinischen Post recherchiert. Das zeigt, viele reden zwar darüber, dass ihnen die Umwelt wichtig ist, tun aber nichts dafür. Und die Bundesregierung will das ändern, indem sie die Steuer einsetzt.
Was heißt das denn konkret?
Die Mehrwertsteuer auf Zugtickets im Fernverkehr soll von 19% auf 7% runtergesetzt werden. Bahnfahren soll also billiger werden. Beim Fliegen sieht das genau umgekehrt aus. Die Luftverkehrssteuer auf Flüge durch Deutschland und die EU soll um 76% steigen. Für Langstreckenflüge um 43%. Fliegen wird also teurer. Und Bundesfinanzminister Olaf Scholz sagt auch, was er damit erreichen will.
Das ist also die deutlichste Handlung, um sicherzustellen, dass mehr andere Verkehrsmittel, insbesondere die Bahn, genutzt wird für innerdeutsche Strecken zum Beispiel.
Ja, das klingt doch schon relativ zufrieden, das, was der Olaf Scholz da sagt.
Das klingt erstmal ja auch massiv. Die eine Steuer von 19% auf 7 runter, die andere auf 76% rauf. Mhm. Ich habe mir den Spaß gemacht, das einfach mal an einem Beispiel durchzurechnen.
Das war bestimmt ein großer Spaß.
Das war, ich liebe Mathe. Und zwar für die Strecke Köln-München. Mhm. Ganz spontan, jetzt am Freitag hin, am Sonntag zurück. Mit der Bahn liegt der sogenannte Supersparpreis bei knapp 260 Euro. Dank der niedrigeren Mehrwertsteuer würde man dann also 30 Euro weniger zahlen, also insgesamt etwa 230 Euro. Und dass die Mehrwertsteuer auf Bahntickets runtergesetzt wird, das soll schon ab Januar gelten.
Ja, okay, aber das könnte ja theoretisch auch sein, dass die Bahn im Rahmen einer Preiserhöhung dann alles wieder einkassiert und wir müssen das am Ende dann doch wieder obendrauf zahlen.
Stimmt, Preiserhöhungen kennen wir von der Bahn, aber die hat sich gemeldet und versprochen, dass die Änderung 1:1 auf die Kunden übertragen wird.
Wie sieht's mit dem Fliegen aus?
Wieder, natürlich gleicher Vergleich, Köln-München, 200 Euro für Hin- und Rückflug. Mit der neuen Steuer würde der Preis bei ungefähr 213 Euro liegen. Damit bleibt dieser spontane Flug günstiger als eine spontane Bahnreise und diese neue Flugsteuer soll am 1. April nächsten Jahres in Kraft treten.
Gut, ich möchte an dieser Stelle noch mal kurz daran erinnern, was Olaf Scholz gesagt hat.
Das ist also die deutlichste Handlung, um sicherzustellen, dass mehr andere Verkehrsmittel, insbesondere die Bahn, genutzt wird für innerdeutsche Strecken zum Beispiel.
Ja gut, so deutlich ist das jetzt aber nicht, ne?
Einen finanziellen Anreiz habe ich zumindest in diesem Test nicht gesehen. Und Ria Schröder, die Vorsitzende der Jungen Liberalen, kritisiert auch, dass die Qualität der Bahn eine weitere große Baustelle ist.
Bahnfahren muss nicht nur günstiger, sondern es muss auch besser werden, wenn man möchte, dass die Menschen auf die Bahn umsteigen. Der Preis ist nicht der einzige Grund, weshalb viele sich im Moment noch dagegen entscheiden, sondern die Bahn muss gerade Großstädte schneller miteinander verbinden, den Takt, den Service und vor allem die Zuverlässigkeit massiv erhöhen.
Ria Schröder äußert sich regelmäßig zur Verkehrspolitik, auch weil sie selber sehr viel mit der Bahn unterwegs ist und wie wahrscheinlich jeder von uns unzählige Geschichten über Verspätungen, überfüllte Züge oder ausgefallene Klimaanlagen erzählen kann.
Die Bahn soll günstiger werden, Fliegen dagegen teurer. Ob das wirklich dazu führen wird, dass mehr Leute in die Bahn steigen? Naja, Finanzminister Olaf Scholz ist da eigentlich ganz optimistisch. Deutschlandfunk Nova-Reporter Vassili Golot eher skeptisch. Im neuen Jahr wissen wir dann mehr, dann tritt das Ganze nämlich in Kraft.
Deutschlandfunk Nova Update.
Schluss mit den dummen, endlosen Kriegen. Das ist an sich ein guter Ansatz. Schluss mit den dummen, endlosen Kriegen, das sagt Donald Trump. Die USA ziehen sich zurück, raus aus Afghanistan, raus aus Syrien. Trotzdem möchte Trump, dass die USA weiterhin Weltmacht bleibt. Und deshalb schickt er aktuell auch seinen Vizepräsidenten und Außenminister in die Türkei, damit er dort vermittelt. Wie passt das eigentlich zusammen? Also dieser Anspruch, keine Weltpolizei mehr sein zu wollen, um trotzdem aber Weltmacht zu bleiben. Ich habe nachgefragt bei Thomas Jäger, der ist Professor für internationale Politik und Außenpolitik an der Uni Köln. Herr Jäger, wäre Trump nicht auch ein guter Friedensnobelpreisträger gewesen?
Das würde er gerne sein, Frau Meschkat. Ich glaube, da legt das echt drauf an. Obama hat den Nobelpreis bekommen, Trump will ihn auch. Aber für den Rückzug der Soldaten aus dem Ausland ist ihm sozusagen das Friedensnobelpreiskomitee weniger wichtig als seine Wähler. Die finden das nämlich gut.
Dann lassen Sie uns noch mal genauer drauf gucken. Also die USA gilt ja so als Nation, die sich gerne einmischt, die gerne mitreden will. Trump scheint es zumindest zu ändern, er scheint es zu wollen. Wie bewerten Sie das? Ist das ein guter Schachzug? Ist das klug oder ist das eigentlich falsch?
Also Trump ist auch jemand, der sich einmischen will, der bestimmen will. Er gibt ja den Anspruch der Vereinigten Staaten, Weltmacht zu sein, nicht auf. Sein Ansatz ist nur, das hilft uns überhaupt nichts, uns in die Kriege in irgendwelchen Gegenden einzumischen, in denen wir eigentlich nichts verloren haben. Und das ist eine Position, die schon Barack Obama eingenommen hat. Nur Trump ist in dieser Sache viel konsequenter und es interessieren ihn die Folgen überhaupt nicht. Den Weltmachtanspruch, den möchte er über ökonomische Mittel aufrechterhalten. Also der Dollar als Waffe, Wirtschaftsbeziehungen als Waffe, Sanktionen, um Druck auszuüben, das ist die Art und Weise, wie Trump Weltmachtpolitik machen möchte.
Aber ist das nicht auch ein Widerspruch, auf der einen Seite diesen Weltmachtanspruch zu haben, auf der anderen Seite aber einfach zu sagen, wir ziehen uns zurück aus bestimmten Krisengebieten, aus bestimmten Kriegsregionen und im Endeffekt Trumps Haltung, egal eigentlich, was danach kommt?
Na, das ist eine Position, die in den Vereinigten Staaten schon länger diskutiert wird. Und auch hier ist das etwas, was in der Administration von Obama schon relevant war, dass man gesagt hat, die Zukunft der internationalen Ordnung, die wird im Pazifik entschieden. Und der Mittlere Osten, Nordafrika, Zentralasien, da spielt dabei alles überhaupt keine Rolle. Da können wir eigentlich raus. Barack Obama ist davor zurückgescheut, das wirklich so konsequent umzusetzen. Möglicherweise auch, weil man ihm die Konsequenzen eines solchen Handelns aufgezeigt hat. Und Donald Trump ist jemand, der kennt da keine Verwandten. Der sagt, die Terroristen kommen frei, aber wenn sie nach Europa gehen, braucht uns das doch nicht interessieren.
Donald Trump bezeichnet sich ja selbst so als den besten Dealmaker. Das ist ein Begriff, den er gerne verwendet. Darin beinhaltet es auch, dass er gerne vermitteln möchte. Kann er diese Position denn überhaupt noch einnehmen, wenn die USA eben sagen, so wir ziehen uns aus der Weltpolitik phasenweise zurück?
Nein, und er kann sie vor allem in dem aktuellen Konflikt nicht einnehmen. Also das ist etwas, da wurden die Auswirkungen dieser Entscheidung überhaupt nicht bedacht. Und ich bin ziemlich sicher, dass der Präsident selbst überhaupt nicht versteht, was er da getan hat und welche Entwicklungen er losgetreten hat. Nein, die Vereinigten Staaten spielen auch als Vermittler im Mittleren Osten inzwischen keine Rolle mehr. Und das ist etwas, was die Verhältnisse der 70er Jahre umkehrt. Sozusagen nach 50 Jahren, nachdem es vor 50 Jahren den USA gelungen war, die Sowjetunion aus dem Mittleren Osten herauszutreiben, nach 50 Jahren ist es der Präsident Russlands, ja die zentrale politische und diplomatische Position im Mittleren Osten einnimmt, weil er Beziehungen zu allen Staaten unterhält und militärische Handlungsfähigkeit bewiesen hat.
Sie haben eben gesagt, vielleicht versteht der amerikanische Präsident, der US-amerikanische Präsident gar nicht so richtig, was er da eigentlich macht. Auf Hintergrund dieser Aussage, wie bewerten Sie denn eigentlich die Außenpolitik von Trump dann?
Ja, das Problem ist, dass Trump angefangen hat mit relativ absurden Aussagen und wir uns alle zurückgelegt haben und haben gesagt, na ja, dieser Clown. Aber es ist dem Präsidenten gelungen, innerhalb von 3 Jahren das Personal auszutauschen. Und die sind nicht darauf gerichtet, die USA zu isolieren. Das überhaupt nicht. Aber nur da international engagiert zu bleiben, wo sich wirklich ein konkreter Nutzen für die Vereinigten Staaten zeigt. Und damit bleiben die USA Weltmacht. Sie bleiben nur nicht mehr Führungsmacht und Orientierungsmacht für die Staaten, die hoffen, durch die Beziehungen mit den USA selbst profitieren zu können, von den USA unterstützt zu werden, Hilfe zu erwarten. Da sagen die Amerikaner unter Trump, Hilfe von uns ist nicht zu erwarten. Wir wollen Selbstnutzen haben.
Die USA sind zwar noch Weltmacht, aber keine Führungsmacht mehr. So schätzt es Thomas Jäger ein, Professor für internationale Politik und Außenpolitik an der Uni Köln.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ich meine, korrigiert mich gerne, wenn ihr möchtet, aber mächtige Männer und Pferde, it's a thing. Oder täusche ich mich, Vassili?
Also ich habe es nicht so mit Pferden, aber ich bin auch kein mächtiger Mann. Ich muss bei Pferden und Männern immer an ein Gemälde oder an die vielen Gemälde von Napoleon Bonaparte denken, auf so einem weißen Schimmel. Da gibt es ja unzählige von, diese Macht, die er ausstrahlt. Das ist so meine erste Assoziation.
Ja, mir würde da zum Beispiel auch noch Wladimir Putin einfallen, schön mit freiem Oberkörper, auch auf einem Pferd.
Jetzt gibt es einen neuen Reiter am Machthaberhimmel,
ja?
Und zwar Kim Jong-un, der Mann, der in Nordkorea das Sagen hat.
Aber nicht oberkörperfrei, ne?
Da kann ich dich beruhigen, nein. In einem Mantel, wenn du mich fragst, ich bin kein Mantelexperte, aber es sieht sehr stark nach Pelz aus. Und auf einem weißen Pferd im Schnee. Er ist nämlich auf den höchsten Berg Nordkoreas geritten, auf den Paektu. 2750 Meter ist der hoch. Verbreitet wurden die Bilder natürlich, wie gewohnt, über nordkoreanische Staatsmedien. Freie Presse, freie Medien gibt es dort ja leider nicht.
Was will man denn damit erreichen? Also will man damit so einen gewissen Personenkult vielleicht aufbauen oder was steckt dahinter?
Das auf jeden Fall und es wird gerade richtig wild spekuliert, weil der Berg sowohl für Nord- als auch für Südkoreaner heilig ist. Und im Staatsfernsehen hieß es, dass es große Vorhaben geben könnte, die die Welt verblüffen.
Ach du liebes bisschen. Ja, das klingt mysteriös.
Ziemlich. Und es ist nicht das erste Mal, dass er diesen Berg erklimmt. Meistens folgten daraufhin politische Entscheidungen. Was ihm auf jeden Fall mal wieder gelungen ist, ist, die ganze Welt spricht über ihn.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Offensive der Türkei in Nordsyrien hat auch den Konflikt zwischen Kurden und Türken in Deutschland verschärft. Das, was ihr hier hört, das ist eine Szene aus Herne. Am Montagabend ist das gewesen. 5 Menschen sind verletzt worden, als eine Kurdendemo eskaliert ist. Ein türkisches Café und ein Kiosk sind angegriffen worden. Vorher hatte laut Polizei ein Mann die Demonstrierenden provoziert mit einem Handzeichen für eine rechtsextreme türkische Organisation. Bundesweit hat es noch weitere Demos gegeben. Die meisten sind allerdings bisher friedlich verlaufen. Doro Werkmann aus der Nachrichtenredaktion. Auch heute waren wieder Kurdenproteste angekündigt gegen die türkische Nordsyrien-Offensive. Wie ist der Tag verlaufen bisher?
Auch friedlich. Im Netz hatte es vorher Aufrufe kurdischer Aktivisten gegeben, Aktionen in deutschen Medienhäusern zu starten. Offenbar hat es aber nur eine Protestaktion auf der Bundespressekonferenz gegeben mit dem Appell, dass die Bundesregierung etwas gegen die türkischen Angriffe auf die Kurdenregion im Norden Syriens unternimmt. Die ganze Demo hat 20 Minuten gedauert, dann mussten die Aktivisten den Saal verlassen und die Bundespressekonferenz erstattete Anzeige wegen Verletzung ihres Hausrechts.
Was genau fordern denn die Demonstranten von der Bundesregierung?
Ein wichtiger Punkt sind die Rüstungsexporte. Die Bundesregierung hat bisher nur versprochen, erstmal keine weiteren Waffenexporte zu genehmigen, die von der Türkei in dem Konflikt eingesetzt werden könnten. Schon erlaubte Aufträge und Ausfuhren laufen aber weiter. Das ist heute auch ein großer Kritikpunkt der Opposition im Bundestag gewesen, die eine Aktuelle Stunde zum Nordsyrien-Konflikt einberufen hatte.
Der Vorwurf der Opposition lautet also, dass Deutschland
aus wirtschaftlichen Interessen so handelt?
Ein Vorwurf, ja. Der Vorsitzende der Linksfraktion, Dietmar Bartsch, wirft der Regierung deshalb sogar vor, die Türkei hochgerüstet zu haben und faktisch mitverantwortlich am Syrien-Konflikt zu sein. Grund sind Zahlen zu den Rüstungsexporten, die die Funke Mediengruppe heute veröffentlicht hat. Demnach hat Deutschland seit dem Jahr 2000 Rüstungsgüter im Wert von knapp 1,8 Milliarden Euro an die Türkei geliefert, obwohl es ja schon seit einigen Jahren Berichte über Menschenrechtsverletzungen in der Türkei gibt. Und dann gibt es aber noch den Vorwurf gegen die Regierung, sie würde wegen des Flüchtlingsdeals nicht genug unternehmen, wie Agnieszka Brugger von den Grünen sagt.
Die Bundesregierung hat sich mit dem EU-Türkei-Flüchtlingsdeal gefährlich erpressbar gemacht. Ihr zweijähriges Schweigen, ihre verzagten Reaktionen heute, das ist die falsche Botschaft an Präsident Erdogan und das muss sich endlich ändern.
Was sagt denn die Bundesregierung zu dem Vorwurf? Also sie würde nicht genug unternehmen.
Der Staatssekretär Nils Ahn von der SPD, der hat heute Außenminister Heiko Maas vertreten. Der hat die Offensive im Namen der Regierung heute auch wieder verurteilt, aber nur davon gesprochen, dass man sich weitere Schritte gegenüber der Türkei vorbehalten wolle, ohne dabei konkret zu werden.
Wir sind entsetzt über Berichte von Milizen, die von türkischen Kräften unterstützt werden, die in den vergangenen Tagen Verbrechen begangen haben.
Wie gehen denn die beteiligten Gruppen in Deutschland selbst mit dieser Situation um? Also gerade, wenn wir jetzt noch mal gucken, Montag die Gewalt in Herne?
Die kurdische Gemeinde rief ihre Mitglieder zur Besonnenheit auf. Es leben ja geschätzt 1,2 Millionen kurdischstämmige Menschen in Deutschland und dass man sich von der anderen Seite nicht provozieren lassen solle. Ähnlich hat sich der türkische Botschafter geäußert. Einen Dialog zwischen hochrangigen Vertretern von Kurden und Türken gibt es aber hierzulande nicht.
Auch fürs Wochenende sind wieder neue Demos von Kurden gegen die Syrien-Offensive geplant. Die Bundesregierung will aber erstmal keine weiteren Schritte unternehmen. Infos dazu aktuelle von Doro Werkmann.
Deutschlandfunk Nova. Update.
50 Jahre lang einfach mal rumhängen. Sich nicht stressen lassen. Alles so im Zeitlupentempo machen und erleben. Ja, zwischendurch ein bisschen was essen, was trinken. Alles ohne Hektik. Für viele bestimmt ein Traum, für Paula ist es Realität. Denn Paula ist eine Faultierdame und zwar im Zoo in Halle mit sehr schönem, flauschigem Fell. Hängt sie da einfach den ganzen Tag rum. Und Paula soll etwas geschafft haben, was Faultiere eigentlich nicht schaffen. Sie ist 50 geworden und deshalb soll sie ins Guinness-Buch der Rekorde. Wie Paula das gemacht hat und welche Tiere sie altersmäßig sogar noch toppen, das sagt euch unser Reporter Martin Krinner.
In freier Wildbahn werden Faultiere so um die 15 bis 30 Jahre alt. Paula hängt jetzt allerdings schon seit über 50 Jahren im Baum. Und der Grund dafür ist, sie lebt in Gefangenschaft und wird offensichtlich gut gepflegt. Aber selbst im Vergleich zu Artgenossen in anderen Zoos sind 50 Jahre schon ganz schön alt.
Das älteste Faultier, wo ich gehört habe, das war in Frankfurt. Ich glaube, das ist 44 Jahre in Gefangenschaft gewesen.
Erzählt mir Sascha Tütsch, Faultierpfleger aus München-Hellerbrunn.
Wobei unsere jetzt auch schon nicht mehr die Jüngsten sind. Also unsere sind auch schon 30, also der Heinz zumindest. Da geht bestimmt auch noch, wenn er gesund bleibt, die nächsten 2, 3, 4, 5, 6 Jahre ist er bestimmt noch fit.
Sascha hat 2 Faultiere in seinem Gehege und er weiß auch, warum die Viecher so alt werden.
Das ist halt in erster Linie, wie gesagt, der Stoffwechsel. Also sie probieren halt den Energieverbrauch so niedrig wie möglich zu halten. Das heißt, der Puls geht langsam. Ja, alles Verdauungsorgane, also Faultiere sehr speziell auch in dieser Sache. Die können ja Urin und Kot 7 bis 9 Tage speichern. Und wenn man natürlich sich schonend fortbewegt oder alles langsam macht, dann werden natürlich die Zellen, denke ich, auch alles viel weniger verbraucht und zerstört. Und deswegen können die das ein bisschen so rauszögern.
So, wir können jetzt also festhalten, 50 Jahre sind für ein Faultier schon ganz schön alt. Aber jetzt kommen wir mal zu den wahren Methusalems dieser Welt. Und dafür müssen wir ins Wasser. Bei den Säugetieren haben nämlich die Grönlandwale die höchste Lebenserwartung. Und beim ältesten jemals gefangenen Exemplar wurde eine Gewebeprobe entnommen und von Mikrobiologen untersucht. Und dabei kam heraus, das Tier wurde stolze 211 Jahre alt. 211 Jahre. Das bedeutet, wenn das Tier heute gefangen worden wäre, dann wäre es Jahrgang 1808. Da war Napoleon noch Kaiser von Frankreich. Der Grönlandwal ist jetzt allerdings ein echter Jungspund im Vergleich zum Grönlandhai.
Ja, wenn wir das Tier im Fang haben, dann ist auch für uns Naturwissenschaftler immer wieder ein Erlebnis der Demut, dass wir eben doch hier Dinge haben, die wir manchmal nicht so ganz ohne weiteres erklären können.
Meint Heino Fock, der für das Thünen-Institut für Seefischerei immer wieder Grönlandhaie fängt und wieder freilässt. Kollegen von ihm aus Dänemark haben aber 2016 mehrere Grönlandhaie untersucht und festgestellt, dass das älteste Exemplar knapp 400 Jahre alt geworden ist. Und vor 400 Jahren, da ging der 30-jährige Krieg gerade mal los. Jetzt ist der Grönlandhai aber immer noch nicht das langlebigste Vieh der Welt.
Auch der wird getoppt von einem Riesenschwamm, der wird mehr als 10.000 Jahre alt, hat nur einen wissenschaftlichen Namen, heißt Scolimastra jubini,
sagt Buchautor und Tierexperte Mario Ludwig.
Der wird 2 Meter groß, hat so eine vasenförmige Größe und lebt also auf dem Meeresboden in der Antarktis. Und dieses hohe Alter, das hat man anhand seines Sauerstoffverbrauchs bestimmt, weil Schwämme haben ja anders als Bäume oder Muscheln keine Jahresringe, wo man da gut drauf gucken kann.
Nach dem 200-jährigen Wal, dem 400-jährigen Hai und dem 10.000-jährigen Schwamm kommen wir jetzt aber zum absoluten Spitzenreiter dieser Rangliste. Einem Tier, dem der Tod eigentlich gar nichts anhaben kann.
Das ist eine kleine Qualle, hat auch wieder nur einen wissenschaftlichen Namen, Turritopsus dorni, ist 3 bis 4 Millimeter groß, lebt im Mittelmeer und die ist unsterblich.
Okay, es kann jetzt natürlich passieren, dass dieses Viech an Land gespült wird oder ein Fisch vorbeikommt und es auffrisst. Aber wenn das alles nicht passiert, dann geht das Leben dieser Qualle weiter und weiter und weiter.
Ja, die hat einen super Trick auf Lager. Wenn die in die Jahre kommt, also ihre Zellen werden so langsam alt und können ihre Aufgaben nicht mehr erfüllen, dann machen die einfach eine spezielle Verjüngungskur. Die sinken auf den Meeresboden runter und dort regenerieren sich die. Und das schaffen die, indem die die voll ausdifferenzierenden Zellen, also die Zellen, die jetzt als Nervenzellen arbeiten oder als Nesselzellen arbeiten, die werden wieder in ihr Ausgangsstadium zurückgeführt. Das heißt, die Qualle besteht jetzt wieder, genau wie in ihrer frühesten Kindheit, aus lauter multipotenten Einheiten, die sie jetzt wieder neu spezialisieren können.
Die Frage, wer uns alle überlebt? Das Faultier, den Menschen, den Grönlandhai und sogar den 10.000-jährigen Schwamm, die ist damit also geklärt. Die Qualle überlebt uns alle.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das sieht ja am Anfang schon auch ein bisschen ulkig aus. Die kommen da so reingetapst, einmal in Orange und einmal in so einem weiß-blau-rot Outfit. Applaus, Applaus.
So to be clear, Christine is wearing a spacesuit that will fit all of our astronauts when we go to the moon.
Ja, und das sieht dann aus fast wie so übergroße Spielzeugfiguren. In den Raumanzügen stecken aber ein Mann und eine Frau. Die NASA hat nämlich heute in Washington neue Raumanzüge präsentiert, so ein bisschen modenschaumäßig. Und mit denen können die Astronautinnen und Astronauten Sachen machen, die gingen bisher nicht. Im Endeffekt haben die mehr Bewegungsfreiheit, so für die Arme und die Hüfte zum Beispiel. Darüber, was so ein Raumanzug können muss, haben wir heute gesprochen mit dem ehemaligen Astronauten Thomas Reiter.
Es sind ja 2 Anzüge vorgestellt worden. Der eine ist für das Innere der Kapsel und der andere ist eben ein Anzug, der dann für Außenbordeinsätze und dann insbesondere dann auf der Mondoberfläche verwendet werden kann. Insofern haben die natürlich einen etwas anderen Aufbau, eine etwas andere Funktion. Der Anzug, in dem die Astronautin drin war, das ist der Anzug, der dann für die Arbeit auf der Mondoberfläche dienen soll. Und da geht es natürlich in der Tat darum, sich möglichst frei, ohne Einschränkungen durch den Anzug bewegen zu können. Und das ist eben bei solchen Raumanzügen schon technisch eine Herausforderung, die so hinzubekommen, dass sie einen möglichst wenig einschränken.
Warum ist das denn so eine Herausforderung?
Ja, wissen Sie, es ist ja so, um den Raumanzug herum herrscht Vakuum. Innen drin ist ja eine Atmosphäre. Das heißt, diese Anzüge sind mit einem gewissen Druck innen belastet. Der liegt meistens so ungefähr bei 1/3 des Druckes wie auf Meereshöhe. Das scheint jetzt erstmal nicht viel zu sein, aber wenn Sie den Anzug, wenn er dann unter Druck steht, mal versuchen von außen ein bisschen zusammenzudrücken, stellen Sie fest, der ist prall gefüllt wie so ein Fahrradreifen. Mhm. Da kann man sich, glaube ich, gut vorstellen, wenn man da drin steckt und will jetzt irgendetwas greifen, den Arm bewegen, dann muss man das gegen gewisse Widerstände tun. Das macht auch ehrlich gesagt solche Außenbordeinsätze durchaus körperlich auch recht anstrengend. Und einer der Gründe, warum das anstrengend ist, besteht darin, wenn Sie also jetzt mit dem Bein irgendeine Bewegung machen wollen oder mit dem Arm und damit das Volumen des Anzugs ändern, weil da jetzt kein Gelenk eingebaut ist, dann wird das natürlich schwieriger. Wenn Sie also solche Gelenke einbauen, was da offensichtlich der Fall ist, wo man dann also die Arme etwas leichter drehen kann, im Schultergelenk, im Ellenbogengelenk, natürlich an der Hand, dann wird das ein bisschen einfacher und macht einem dann die Arbeit, man ist ja für mehrere Stunden da draußen, dann auch sicherlich etwas leichter.
Wie beweglich waren Sie denn eigentlich bei Ihren Einsätzen?
Also bei den Außenbordeinsätzen braucht man eigentlich die Beine, ich will nicht sagen überhaupt nicht, man braucht sie wenig. Man braucht sie höchstens mal, um sich irgendwo zu fixieren. Also im Wesentlichen ist man darauf fixiert, dass man möglichst gut mit den Armen sich bewegen kann. Und da stellt man fest, wenn man also nach 6 Stunden ungefähr in die Raumstation zurückkommt, dass man schon ganz schön was geschafft hat. Allein wenn Sie mit der Hand, also mit dem Handschuh, irgendetwas greifen wollen, dann müssen Sie erstmal die Kraft aufbringen, um die Form dieses Handschuhs zu verändern. Wenn Sie also irgendwie einen Schraubenschlüssel nehmen müssen oder irgendein Gerät von einem Ort zum anderen bewegen wollen, um das fest in der Hand zu haben, dann brauchen Sie dafür ein bisschen mehr Kraft, als Sie das eigentlich im Inneren der Station brauchen würden, wenn Sie so direkt mit der Hand da dran gehen können. Und das macht da so den wesentlichen Unterschied aus.
Die NASA hat heute neue Raumanzüge vorgestellt und ich habe nochmal drüber gesprochen, was das Ganze bringt und wie gut die sind, mit Thomas Reiter, ehemaliger Astronaut aus Deutschland.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.